Bevor es hier gleich losgeht mit einer neuen Episode, haben wir noch einen Presenter für euch. Der Presenter der heutigen Episode ist FeelsLike, der Spezialist für eine effektive Regeneration durch Neurokomplexe. Zu den Produkten von FeelsLike gehört zum Beispiel der Muscle-Komplex, den man nach dem Training oder natürlich auch nach dem Wettkampf auf beanspruchte Muskeln und Gelenke aufträgt und damit die Regeneration beschleunigt. Ich persönlich habe das in letzter Zeit sehr häufig verwendet durch hohe Trainingsumfänge, Trainingslager. Und ja, der Wettkampf naht, danach werde ich es auf jeden Fall auch auf die Oberschenkel, Waden und überall auftragen oder vielleicht darin baden. Mal sehen. Jedenfalls, wie funktioniert das Ganze? Das Gehirn steuert Schmerz, Entzündung, Stress und Schlaf. Allesamt Dinge, die die Regeneration betreffen. Die Haut ist über das periphere Nervensystem mit dem Gehirn verbunden und sendet direkte Signale. Und genau da setzt der Muskelkomplex an. Er aktiviert die behandelte Haut und signalisiert dem Gehirn, hier bitte einmal die Verspannung lösen. Das funktioniert, weil FeelsLike auf bis zu 37 sorgfältig aufeinander abgestimmte Wirkstoffe setzt. Und das zu 100%. Es gibt keine Füllmittel wie Wasser oder Alkohol, sondern 100% Wirkstoff. Das Ganze natürlich von höchster Qualität und mit unabhängig garantierter Anti-Doping-Sicherheit. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann geht ihr auf www.feelslike.sport und ihr bekommt mit dem Code PP10, den schreibe ich euch in die Shownotes, einen Preisvorteil von 10%. Die Bestellung ist komplett risikofrei, denn FeelsLike bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie. So, jetzt viel Spaß beim Shoppen und vor allem viel Spaß beim Hören der neuen Episode. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und ihr erratet es vielleicht schon, mir gegenüber sitzt euer und unser Coach Björn Gießmann. Hallo Björn.
Moin an alle zusammen und natürlich auch an dich.
Du siehst ein bisschen müde aus.
Nee, überhaupt gar nicht. Ich habe gerade die Augen geschlossen, weil ich gerade so, ich will voll im Inhalt sein. Ich
Okay.
habe irgendwann vor ein paar Monaten tatsächlich aus Versehen angefangen, hin und wieder die Augen zu schließen. Das hilft mir total, mich nicht ablenken zu lassen und so weiter. Und jetzt habe ich total Bock auf die Folge, bin mega fokussiert. Und ja, deswegen habe ich kurz hier die Augen zu.
Okay, für
Ist
mich,
nicht so, dass ich einschlafe im Podcast, muss ich keine Sorgen machen.
gut, für mich war es gerade ein bisschen irritierend. Ihr könnt es
Das
jetzt nicht
glaube ich
sehen, aber ich
sofort.
sehe einen Bildschirm, darauf ist Björn und er hatte hier gerade die Augen geschlossen.
Einfach mal die Augen zu. Ich mache das auch
Naja.
nochmal. Ich mache das jetzt nochmal gerade und dann gucken wir mal, wie wir weiterkommen.
Alles klar. Ich leite einfach mal ins Thema ein. Wir wollen heute über das Thema Off-Season sprechen. Die ist ja, also bis es soweit ist, ist es noch ein bisschen hin, aber vielleicht muss man sich ja da auch ja, auf die eine oder andere Weise drauf vorbereiten. Björn, wie sieht für dich eine typische Saisonpause aus oder in dem Fall eher bei deinen Athleten?
Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Und die ganz schnelle Antwort ist: erstens, die typische Saisonpause gibt es nicht.
Okay.
Zweitens, also in Bezug auf, ne, wie sieht die typische Pause aus? Und in Bezug auf meine gecoachten Athleten ist das so: ja, die geht mit einer deutlichen Reduzierung sämtlicher Belastung einher, die das Leben eines Profi-Triathleten mit sich bringt. Und bietet zumeist auch die erste und einzige Möglichkeit, mal Dinge zu tun, zu denen man sonst im Alltag, also im Trainings- und deswegen ja Lebensalltag nicht kommt. Zum Beispiel Urlaub machen, umziehen, Haus bauen, also, oder die intensive Phase des Hausbauens, sehr selten so, dass das in 3 Wochen erledigt ist. Und solche Dinge. Und das war jetzt gerade wirklich aus dem gelebten Leben. Also das sind dann so Dinge, mit denen man sich beschäftigt. Aber hier, was ich sagen will, zwei sehr grundverschiedene Dinge. Das eine ist die Off-Season eines Hobby- oder Amateursportlers, dessen eigentlicher Lebensinhalt nicht primär Triathlon ist. Und das andere ist halt, ja, am Ende einen Jahresurlaub vom Job, wenn man so möchte, den wir alle irgendwie, wo wir uns alle mehr oder weniger was runter vorstellen können, dass wir dann mal sagen, okay, ich nehme jetzt 3 Wochen Sommerurlaub, um dies und das und jenes zu machen, mit den Kindern in Urlaub zu fahren, wie gesagt, das Ferienhaus in der Uckermark zu renovieren oder. Und also wer kennt es nicht,
Ja,
ne? Ich
kann
war jetzt
ich
gerade bei deinem
total
Beispiel.
relaten, ja.
Ja, genau. Ich hab dich genommen und wusste bei dir jetzt gerade nicht, ob ich Uckermark, Mallorca oder Südtirol sagen soll, weil du ja 3 hast, aber genau. Und deswegen zwei sehr grundverschiedene Dinge. Und wenn ich sage, es gibt keine typische Off-Season, dann sage ich das deswegen, weil man beim Thema Off-Season ganz viel von irgendwie so gedachten Normen abweichen muss. Also sollte, sagen wir es so, nicht muss. Also diese Theorie, dass wir irgendwie unbedingt eine Off-Season brauchen und dass die dann damit einhergeht, dass wir uns, keine Ahnung, mehrere Tage nicht bewegen sollen oder sowas in der Art, halte ich für völlig überholt und so und überhaupt nicht sinnvoll.
Ja, also gerade im Profisport muss man ja mittlerweile auch sagen, dass es so die klassische Saisonpause, die im Oktober beginnt und im November endet oder so, das gibt es ja nicht mehr, weil es, also jetzt in dem Fall, wir haben dieses Jahr noch eine 73-WM im November und die Saison zieht sich einfach wahnsinnig lange hin und ich glaube, deine Athleten, die machen auch zwischendurch mal so eine kurze Saisonpause nach einem Highlight im Sommer, bevor es dann weitergeht in die zweite Saisonhälfte und so. Wenn wir jetzt aber von Hobbysportlern sprechen, die hier ja wahrscheinlich meistens zuhören, wie könnte man das gestalten? Also so vom Zeitraum vielleicht erstmal.
Darf ich noch einen Satz zum Profisport sagen?
Ja.
Einfach nur aus dem Leben des Coach auch gesprochen, diese Veränderung, die du ansprichst, die ist gravierend geworden in den letzten Jahren. Mhm. Und das hat man gar nicht so auf dem Schirm, was das für den Profisportler bedeutet. Und jetzt ohne zu jammern, aber was das halt auch für den Coach bedeutet. Also früher konnte man halt schon hingehen und wusste, dass die Monate, sagen wir mal November, Dezember, Januar, relativ standardisiert, gleichgeschaltet für alle und so weiter funktionieren. Ne? Man hat irgendwie eine Form von Pause, man macht ein bisschen Urlaub, man startet wieder ins Training. Dann ist das der Zeitpunkt, wo man irgendwie vielleicht mal eine Diagnostik gemacht hat, ein Fitting gemacht hat, einen Aerotest gemacht hat, was auch immer, dann ins erste Trainingslager geht. Also um mal jetzt wirklich das sehr grob zu fassen. Und wenn ich an zum Beispiel das letzte Jahr denke, da weiß ich, habe ich Leute gehabt, die in die Offseason gegangen sind, als andere noch 3 Monate Saison vor sich gehabt haben. Ne? Mhm. Also oder mal mindestens 2 Monate Saison vor sich gehabt haben. Und das fand ich persönlich auch echt aufreibend. Mhm. Also das ist eines der Gründe gewesen, warum ich gedacht habe, oh, mal weniger zu machen, weil die Belastung auch pro Athlet immer größer wird. Also auch für den Coach jetzt, nochmal, ich will nicht jammern, will das nur einmal dargestellt haben, durchaus auch anders geworden ist. Und ich bin zum Beispiel nächstes Jahr sehr froh darüber, dass wir wieder eine 73-WM haben, die mitten in der Saison liegt, sage ich jetzt einfach mal, also die ist ja im September, dass wir auch wieder WMs nicht zweigeteilt haben, sondern an einem Datum haben, was ist halt auch oft echt viel, rein zumindest organisatorisch, man kann über alle anderen Faktoren streiten und jeder weiß, dass ich ein großer Fan anderer Austragungsorte von Langdistanz-Weltmeisterschaften bin und war, wie Nizza oder St. George als Beispiel. Aber rein organisatorisch und für den Ablauf macht es auch vieles einfacher. Das muss man fairerweise sagen. Ja, aber darum soll es nicht gehen. So, wir waren beim Ablauf und ja, beim Zeitpunkt.
Genau. Zeitpunkt und vor allem Zeitraum.
Ja, genau. Und jetzt kommen ganz viele disruptive Dinge, die ich gerne, also wo ich auch eine gewisse Sensibilisierung für anmerken möchte, dass man diese sämtliche Muster aufbohrt, dass man irgendwie hingeht und sagt, man muss das dann und dann machen und das muss dann irgendwie 2 bis 3 bis 4 Wochen dauern. Und jetzt mal einmal die ganze Palette, ne? Wenn man keine Offseason macht, ist auch total okay. Mhm. Also wenn man lieber sagen wollen würde, hey, nehme mir einen Zeitraum von x Wochen, in dem ich einfach weniger trainiere, Teile vom Training sein lasse und so weiter, dann kann ich das super gerne machen. Wenn ich sage, ich habe einfach mal 4 Wochen keinen Bock, morgens ins Schwimmbad zu fahren,
ja,
cool, dann kann ich es verstehen. Wenn man aber auch hingeht und sagt, hey, das ist eine Routine in meinem Alltag, bei dem ich jetzt nicht verstehe, warum ich diese sehr gut laufende Routine auf einmal sein lassen sollte für 2 Wochen und es mich wahnsinnig viel Aufwand und Energie kostet, um mit diesem veränderten Ablauf umzugehen, weil ich das eben auch gekoppelt habe mit, keine Ahnung, ne, meinem Arbeitsweg und diesem und jenem und so weiter, hey, dann vielleicht auch einfach nicht machen. Mhm. Also dann vielleicht auch wirklich einfach sagen, hey, ich trainiere da weniger, ganz fein. Aber ich muss jetzt nicht 2, 3, 4 Wochen lang quasi mehr oder weniger nichts machen und irgendwas sein lassen, um irgendwas zu erreichen. So, und wenn ich das so erzähle, dann erzähle ich das natürlich aus 2 verschiedenen Hintergründen. Erstens, Hintergrund Nummer 1 ist, rein körperlich gibt es nicht eine zwingende Notwendigkeit für eine Phase des Nicht-Trainierens.
Mhm.
Also man kann ganz getrost, man muss natürlich Umfänge anpassen, Belastung vielleicht auch mal reduzieren, vielleicht auch mal eine Off-Season nutzen, um, keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendeinen körperlichen Grund, warum man sagt, hey, da, was weiß ich, verbinde ich das jetzt mal mit irgendwas, was ich mal ein bisschen anders machen will im Alltag. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ich habe mal Lust, 7 Tage Heilfasten zu machen, dann bietet es sich vielleicht an, das zu machen in einer Phase, wo ich jetzt gerade nicht nebenher trainieren möchte.
Sehr gut, ja.
Oder wenn ich sage, keine Ahnung, ich schiebe hier eine Mini-OP vor mir her, weil ich immer noch irgendwie, ich weiß es nicht, was habe, dann mache ich das natürlich in Verbindung zu einer Nicht-Trainingszeit zum Beispiel, ne? Wo ich weiß, okay, da habe ich jetzt hier eine Einschränkung, aber ich wollte mir schon immer mal die Nagelbette in meinem großen Zeh irgendwie machen lassen und dann werde ich halt 3 Wochen nicht laufen können und deswegen mache ich das dann genau da.
Interessant, dass dir das eingefallen ist.
Ja, ich wollte irgendwas machen, was halt keine, also wenn ich jetzt gesagt hätte, hier mein Meniskus ist hinüber und den lasse ich jetzt mal im Oktober operieren, dann ist das keine Off-Season mehr.
Ja, das,
ne?
ist
halt einfach, dann ist das halt irgendwas, was halt doch deutlich mehr Impact hat und was ich auch nicht allzu lange vor mir herschieben sollte. Aber das sind so Dinge, die kann man da bedenken. Worauf ich aber hinaus will, ist rein körperlich, also wenn wir jetzt Trainingsreiz und Trainingsbelastung sehen und wir wollen in puncto Stressmanagement oder Belastungsmanagement eine Sinnhaftigkeit im Nicht-Trainieren suchen, dann gibt es die einfach schlicht nicht, wenn ich nicht gerade irgendwie, wenn mein Körper das wirklich mal braucht, weil er hier seit Wochen über 25 bis 35 Stunden die Woche wirklich, wirklich doll trainiert. Und selbst dann sage ich jedem Profisportler, beweg dich so, wie es dir gerade taugt und mach das, worauf du Lust hast. Und dann gibt es welche, denen sage ich, auch um es zu testen, wie die reagieren, wenn du Lust hast, morgen schwimmen zu gehen, dann geh gerne schwimmen. Und dann gibt es welche, denen sage ich, wenn du Lust hast, morgen, keine Ahnung, zum Beispiel mal 5 Stunden Radfahren zu gehen, weil du einfach mal 7 Stunden Radfahren wolltest, dann gibt es auch da die sagen, geil, ich nutze jetzt mal die vermeintliche Off-Season dafür, um mal Dinge zu machen, rein sportlich, die ich sonst aus Sinnhaftigkeit im Training nicht machen würde.
Mhm.
So, zum Beispiel 7 Stunden Radfahren. Das würde dir normalerweise wahrscheinlich ziemlich die Woche sprengen, was so das Belastungsmanagement angeht oder den Trainingsblock sprengen. Aber wenn du den gerade nicht hast, weil du nicht strukturiert trainierst, kannst du das super gerne mal machen.
Mhm.
Dann kannst du auch gerne, wenn du Bock hast, mal 10 Kilometer Freiwasser schwimmen oder so, weil dir danach ist. Oder weiß ich nicht, du wolltest immer schon mal hier, wo auch immer, die 17 Koms holen auf deiner Hausstrecke und darauf spezialisierst du dich jetzt gerade. Ne? Also trainingsqualitätstechnisch weniger gut, aber wenn man das einfach mal machen will, super. So, und es gibt körperlich für den Hobbysportler nicht unbedingt eine Notwendigkeit zu sagen, jetzt konkret, ich trainiere, weiß ich nicht, sag mal jetzt mal 10 Stunden die Woche in regelmäßigen Abständen, muss daraus jetzt 0 machen. Ich kann hingehen und kann sagen, hey, 10 Stunden die Woche, ich streich's Schwimmen raus, geh nur 2-mal laufen und 2-mal Radfahren, deswegen werden daraus am Ende dann 5 Stunden, aber ich würde mir schon gerne die Routine beibehalten und dann ist das mega cool. Und dann kann ich das auch vom Zeitraum her, weil du danach gefragt hast, dann muss ich das auch nicht nur 2 Wochen machen, das kann ich auch 4 Wochen machen, das kann ich auch 6 Wochen machen oder 8 Wochen machen, das ist total okay, weil dann kommt der zweite Faktor ins Spiel neben dem körperlichen, geht es vor allen Dingen, und das ist für viele, viele Hobbysportler das Allerwichtigste, um die mentale Komponente dabei. Und ich wollte gerade absichtlich nicht mentale Erholung sagen, weil eine Trainingspause auf keinen Fall unbedingt mit einer mentalen Erholung einhergehen muss.
Mhm.
Ja, wir haben da auf jeden Fall, ja, also das strukturierte Training, was wir als Triathlet eingehen, ist ja etwas, was uns auch ein Stück weit ausmacht, was uns eine Identität gibt, was uns auch ganz viel Zufriedenheit und Wohlbefinden gibt und so weiter und so fort. Und dann aufgetragen zu bekommen, weil es in irgendeinem Lehrbuch für Trainingslehre so gestanden hat, dass man unbedingt aber 2 bis 4 Wochen Off-Season machen muss, ist halt völliger Blödsinn, weil wenn das nicht zum Wohlbefinden beiträgt und wenn mir das die Struktur im Alltag nimmt, die mir aber wichtig ist und so weiter, ja, dann halte ich das für eine ziemlich doofe Idee aus rein mentaler Perspektive. Und deswegen die beiden Dinge immer bedenken. Was ist der körperliche Grund oder die körperliche Auswirkung, wie ist die mentale und was würde ich mir denn wünschen, wie so eine Off-Season auszusehen hat? Oder, also Off-Season ist ja dann schon ein doofes Wort, ne? Wie eine mögliche deutliche Abwandlung vom eigentlichen Trainingsrhythmus auszusehen hat. Und das sind die Fragen, die man sich stellen sollte.
Ich habe bei dem Thema selbst immer so zwei Persönlichkeiten in mir drin. Also nach dem Ironman Hamburg habe ich so 4 Wochen relativ genau keinen Trainingsplan gehabt oder so und habe einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte. Eine Woche danach, glaube ich, fast nichts, einfach aus muskulären Gründen so und dann halt wieder so angefangen, weil es gibt einfach keine längere Phase, wo ich gar keinen Sport mache, weil ja, gehört halt irgendwie dazu. Das Schwimmen gehört aber nicht dazu. Und ich habe mir das im Vorfeld vorgenommen, weil es halt echt gut lief und so und dachte, ja, wäre ja geil, diese Struktur irgendwie beizubehalten, 2-mal pro Woche schwimmen zu gehen, weil dann der Wiedereinstieg auch nicht so scheiße wird. Habe ich am Ende des Tages dann aber nicht gemacht. So, weil
wie war
das
für dich?
Naja, währenddessen war das toll, nicht schwimmen gehen zu müssen. Jetzt habe ich aber wieder angefangen und jetzt ist das überhaupt nicht mehr toll.
Ja. Und was heißt das jetzt für die Zukunft?
Naja, dass es besser wäre, das Schwimmen beizubehalten, aber das stresst mich halt.
Wie hast du es denn letztes Jahr gemacht?
Genauso.
Also nicht trainiert?
Nicht schwimmen gegangen, genau.
Genau, und dann beim Wiedereinstieg ein Scheißgefühl gehabt.
Dann war es erstmal scheiße und dann wurde es halt wieder besser, aber ich denke mir halt, es könnte ja die ganze Zeit einfach nie scheiße werden.
Und dann wurde es wieder besser und,
ja.
Und wie war es dann im weiteren Saisonverlauf?
Tipptopp.
Punkt. Ende der Geschichte.
Gut, Diskussion also einfach beendet. Durchziehen. Ja, gut.
Also, ne, also jetzt nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber deswegen wollte ich gerade noch 2-3 Mal nachfragen, weil ich wusste, dass du die Antwort lieferst, die ich liefern soll, die da lautet, ja, Mai, also du hast mir gerade gesagt, währenddessen war es total geil, in den 4 Wochen nicht schwimmen zu gehen, so, dann, okay, kommt die Phase, durch die wir durch müssen, wenn wir irgendwas wieder anfangen. Ne, das ist wie immer im Leben so, wenn ich nach 12 Jahren das erste Mal wieder die Gitarre in die Hand nehme oder Blockflöte spielen will, dann hört es sich scheiße an. Aber dann dauert es einen relativ kurzen Zeitraum, würde ich jetzt mal behaupten. Also du wirst jetzt nicht ein halbes Jahr lang jeden Tag aus dem Schwimmbad kommen und sagen, boah, fühlt sich das scheiße an, hätte ich mal die 4 Wochen weiter im Schwimmbad verbracht, sondern der Zeitraum ist ja sehr überschaubar.
Ja,
und dann
stimmt.
Hast du mir sogar noch ein Beispiel geliefert, wie das letztes Jahr schon richtig gut geklappt hat, als du es genauso gemacht hast, wie du es mir gerade gesagt hast, dass du es jetzt machst. Und mehr geht ja nicht. Also, ist ja super.
Ja.
Das kannst du deswegen genauso machen. Ne? Und Tipp fürs nächste Mal wäre einfach, wenn noch mal so eine Situation vorkommt, oder vielleicht hast du die ja noch jetzt hier, je nachdem, ob du noch mal sowas wie eine noch mal, ich finde den Begriff total bescheuert, aber ich verwende ihn mal weiter, damit alle wissen, was gemeint ist, aber eine Form der Off-Season haben solltest, dann wäre der einzige Tipp nur noch irgendwie, sich diese Reflexion, die wir hier gerade gemacht haben, beim nächsten Mal am besten schon 3 Tage nach dem Ironman zu machen, um gar nicht erst auf die Idee zu kommen, dass das jetzt hier, dass diese Ambivalenz aufkommen muss aus, boah, es fühlt sich geil an, dass ich nicht ins Schwimmbad gehe,
ja.
Aber das ist ja in 4 Wochen dann total doof, ne? Sondern das fühlt sich geil an, dass ich jetzt mal gerade 4 Wochen nicht ins Schwimmbad gehe. Es darf sich auch auf jeden Fall so anfühlen und es ist mir gerade völlig egal, was in 4 Wochen ist,
ja.
Weil ich weiß ja, hat ja letztes Jahr genauso richtig gut funktioniert, jetzt genieße ich das mal, dass ich da nicht rein muss.
Ja, also ich werde Ende September werde ich nochmal Urlaub auf Mallorca machen und voraussichtlich in einem Hotel, wo es ein Schwimmbad gibt. Ich weiß mal nicht, ob ich Schwimmsachen mitnehmen werde.
Ja.
Also,
und
es könnte gut passieren.
So, und das, ne, das ist genau das, wo du dann sagen kannst, ey, vielleicht nehme ich, oder du nimmst vielleicht sogar, keine Ahnung, jetzt disruptiv, aber nimmst vielleicht sogar einen Neoprenanzug mit, weil du denkst, ne, wenn ich schon schwimmen gehe, dann habe ich Bock hier im Meer irgendwie mal 800 Meter zu schwimmen.
Ja,
und dann ist
völlig
wieder fein.
Ausreichend.
Ja, und dann freue ich mich, dass ich nicht im Pool jetzt gerade ab die Bahn zählen muss,
ja.
So nach dem Motto. Sondern mach mal irgendwas, was zwar mit Schwimmen zu tun hat, aber was jetzt natürlich nicht typisches Schwimmtraining wäre im September oder so in der Art. Ne?
Ja.
Aber du hast das gerade wunderbar beschrieben und du hast quasi genau das gerade am lebenden Objekt erzählt, was ich vorher gesagt habe. Ne? Immer so machen, wie man selber das, wie man sich selber dabei wohlfühlt. Und diese Ambivalenz, die halte ich für total normal. In deinem Fall kommt die Ambivalenz hinzu, dass das natürlich nach einem Ironman so ist. Also es ist ja keine Off-Season im ureigentlichen Sinne, sondern es ist ja mehr sowas wie eine Nach-Wettkampf-Phase, Wiedereinstieg ins Training, mit Off-Season, wie auch immer man das nennen will, völlig egal. Aber da geht ja emotional nochmal deutlich mehr ab, als dass du jetzt irgendwann im September hingehen würdest und sagen würdest, so, die nächsten 2 Wochen wird hier das Wetter beschissen. Ich werde jetzt nicht mehr draußen Radfahren gehen. Und weil ich noch nicht Anfang Oktober mich zu 6 Stunden auf der Rolle committen kann, lasse ich jetzt mal das Radfahren sein. Mhm. Und dann ist das ein guter Moment, um zu sagen, okay, dann gehe ich vielleicht jetzt gerade auch mal nicht schwimmen in der Phase und gehe auch nur 3-mal laufen und nicht 4-mal oder was auch immer. Ne? Und wenn ich schon die Zeit habe, dann überlege ich mal, wie ich die nutze. Und ach übrigens, ich wollte doch immer noch mal wieder mit den Arbeitskollegen eine Runde Badminton spielen. Lass mich das doch mal einmal die Woche abends machen. Ich weiß
Liebe
es nicht.
Liebe Grüße an die Arbeitskollegen.
Wir können gerne mal Badminton spielen. Die Badminton Arbeitskollegen. Ja, genau. So, aber worauf ich ja eigentlich hinaus will, ne, dann, also deswegen mache ich das so plakativ. Diese Ausführung darf gerne dazu helfen, genau eben diese Sensibilisierung dafür zu bekommen, dass all das, was ich hier gerade noch so bescheuert erzähle, vermeintlich, mit dem Badmintonspielen, mit den Arbeitskollegen, dass das einfach dazu anregt zu sagen, oh ja, ich mache einfach mal in der Zeit was anders. So. Mhm. Und ich gehe jetzt mal wandern in der Zeit stattdessen. Oder ich mache den Bewegungsdrang, den haben wir ja meist alle. Und ich stelle es mir schwierig vor, den abstellen zu müssen, weil eine vermeintliche Off-Season-Planung das vorgibt. Deswegen kann ich Umfang reduzieren. Ich kann aber auch Alternativen suchen und sagen, hey, ich gehe jetzt mal in der Zeit, keine Ahnung, mache ich mal sportlich einfach irgendwas anderes, was ich schon mal die ganze Zeit machen wollte. Mache einen Schnupperkurs beim Golfen oder gehe mit den Arbeitskollegen Squash spielen oder habe mir vorgenommen, keine Ahnung, mit der alten Kreisliga-Mannschaft von damals noch mal ein bisschen in die Halle zu gehen und 1,5 Stunden zu pearlen. Mhm. So, was auch immer. Und dann ist das doch cool.
Und danach ist der Meniskus wirklich kaputt.
Genau, achtet bitte drauf. Ja, also ich tue mich immer schwer mit so Empfehlungen, gerade für die Gruppe der zu teilen Bewegungslegasthenikern aus dem Triathlon, die jetzt vielleicht nicht immer im Koordinationsunterricht die passende Grundausbildung genossen haben, wenn die dann sagen, das ist genau der richtige Moment für Kitesurfen. So, ne, wo ich dann immer denke, so ja, das ist genau die Sportart, bei der, die ich mit den allerschlimmsten Knieverletzungen verbinde, die ich in meinem Leben sehen durfte. Teilweise am lebenden Objekt, am Strand liegend, so. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Ja, Squash zum Beispiel habe ich eben gesagt, habe ich aber auch fast gezuckt, als ich es gesagt habe. Also auch durchaus eine Disziplin. Ah, weiß ich nicht, ob das für die Achillessehne immer gut ist.
Skateboarden auch toll.
Ja, wobei da kannst du nur hinfallen. Das ist noch irgendwie, das ist noch fast okay. Weiß nicht, ob da so die ganz schlimmen Verletzungen entstehen. Aber ja, ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Also, langer Rede, ne? Immer auch so ein bisschen querdenken, querdenken kann man heute nicht mehr so gut sagen, aber immer noch mal so ein bisschen an Alternativen denken und überlegen, worauf habe ich denn Bock eigentlich auch in der Zeit? So, und wenn die Frage, ne, wodurch entsteht denn mein Wohlbefinden oder wodurch bleibt es? Und wenn das ist, ich gehe trotzdem weiter ins Schwimmbad, weil ich habe das so cool mit meinem Arbeitsweg morgens verbunden und mein Arbeitstag ist einfach cooler, wenn ich schon mal sagen kann, ich war morgens schon mal 3,5 Kilometer schwimmen, ja, dann einfach weitermachen. Mhm. Also gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Ne? Dann kann man das genau so weitermachen. Weil körperlich zu denken, dass von den, keine Ahnung, 8 Mal, die man dann über 4 Wochen das Schwimmtraining ausfallen lässt, dass danach irgendwas passiert, was super geil ist oder so, ne? Nee, das passiert nicht. Mhm. Gleichzeitig aber zu denken, dass da, wenn man jetzt 8 Mal Schwimmen ausfallen lässt, die wahnsinnsdegenerativen Prozesse ansetzen, ist halt auch nicht so. Also es gibt wunderschöne Studien zum Thema Detraining und wie sich der Körper verändert über Zeit des Nichtbewegens, ja, oder Nichttrainierens. Und der Tenor ist da immer in quasi jedem erdenklichen Paper, dass ein ernsthaftes Detraining, also dass so wirklich degenerative Prozesse ansetzen, auf welcher Ebene, auf immer, die ich vorher trainiert habe. Also als Beispiel, wie verändert sich eine VO2 Max, wenn ich 4 Wochen nicht trainiere? Wie verändert sich, keine Ahnung, ein Schlagvolumen, also rein kardiovaskuläre Veränderung? Wie verändert sich eine Muskelfaserzusammensetzung? Wie verändert sich ein Umfang der Muskulatur, also so in Gedenken an Hypertrophie und Co.? Dann werden wir immer feststellen, in all den Untersuchungen, dass bei allem, was wir unterhalb von 4 Wochen nicht trainieren, quasi nichts passiert. Mhm. Also minimalste Veränderungen, klar, auf sowas wie, weiß ich nicht, ein Verlauf vom Blutzuckerspiegel. Ne? Wenn unser balancehaltende Bewegung nicht mehr da ist, die natürlich, also unser Regulativ für den Blutzuckerspiegel wie Sport treiben, welches natürlich Kohlenhydrataufnahmen fördert, welches quasi viel regulativer auf unter anderem Insulinausschüttung wirkt und so weiter, dann werden wir feststellen, okay, ja, das hat eine akute Auswirkung, okay, ist aber auch eine Sache, dass sobald wir damit wieder anfangen, dauert das halt wenige Tage und alles ist wieder eingependelt. Mhm. Und ernsthafte Prozesse wie eine VO2 Max, ja, die verändert sich nicht signifikant innerhalb von 4 Wochen. Und was wir immer feststellen werden, ist so eine Textbildschere quasi, ne, dass wir sagen, naja, in dem Paper hat gestanden, hat sich nicht verändert. Aber wenn ich mich dann wieder aufs Rad setze, dann habe ich echt nicht das Gefühl, dass die VO2 Max die gleiche gewesen ist wie noch am letzten Tag, als ich noch trainiert habe.
Ja, voll.
Und das ist dann ganz viel so diese kleine Feinabstimmung des Körpers, bei dem eben, wenn ich dann nach 4 Wochen nicht Radfahren oder nicht laufen, wieder loslege, ich halt mit so kleinen Unstimmigkeiten in der Abstimmung zu tun habe. Also dann, ja, habe ich wieder ein kleines bisschen ein kleines bisschen Muskelkater, weil die Muskulatur sich ein Stückchen verändert hat. Okay, die muss ich da kurz einmal wieder drauf einstellen. Und auch meine Herzfrequenz ist größer bei gleicher Geschwindigkeit, weil das Ganze noch nicht so smooth abläuft. Aber das sind ganz viele so Feinabstimmungssachen, die teilweise nicht mal großartig messbar sind. Mhm. Also würden wir einen VO2max-Test machen, wäre der nicht unbedingt signifikant unterschiedlich, sofern wir 2-3 Wochen nicht trainieren würden.
Mhm.
Ja? Und würden wir den dann machen, wenn wir erst wieder 2-3 Wochen ins Training eingestiegen sind, sodass dann diese Abstimmung wieder hergestellt ist, ja, dann wird möglicherweise die fast gleiche VO2max dabei rauskommen, wie sie gewesen ist, als wir aufgehört haben. Je länger der Zeitraum, desto weniger gültig diese Aussage. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, meine Off-Season ist vom 7.7., weil ich habe die Challenge in Rot gemacht, bis zum Trainingsstart von Power & Pace am, keine Ahnung, ich sage jetzt 1. Oktober, also dem offiziellen für die allermeisten, sagen wir es mal so, ja, dann ist das was anderes.
Ja.
Ne? Dann ist natürlich, dann setzt die Degeneration irgendwo ein und dann können wir da ganz viel von Detraining sprechen.
Vorausgesetzt, man treibt keinen Sport in der Zeit.
Vorausgesetzt, ja, und bei dem langen Zeitraum würde ich auch sagen, jetzt ist die Frage, wie der Unterschied sein wird zwischen strukturiert trainieren und Sport treiben. Ne? Also wenn jetzt Sport treiben ist, aus 4-mal strukturiert laufen die Woche, mache ich 2-mal nach Lust und Laune oder ne, und streiche dabei noch Schwimmen. Dann würde ich mich halt vorsichtig fragen, was das jetzt bedeutet. Aber nochmal,
Okay. Auch
das, Sensibilisierung, Achtung, auch das ist rein körperlich total okay, wenn das mit meinem Wohlbefinden einhergeht. Wenn ich sage, ich will nur 9 Monate im Jahr Triathlet sein und nicht 12 oder 11,5 und ich habe da so viele Sachen, die ich den Sommer über mache, die ich geil finde und die mir gut tun. Ne? Also ich lege die Laufschuhe beiseite und die Badehose auch und gehe nur noch Radfahren und habe auch sowieso erstmal irgendwie Familienurlaub und im Herbst mache ich noch dies und das und jenes und so weiter und so fort. Ey, dann gibt es da eine absolute Legitimation für, wenn ich mich da am Ende gut mitfühle und so weiter und absolut fein damit bin, dass da ja meine Off-Season vom Triathlon vielleicht gerade mal 3 Monate dauert und ich lediglich eine Runde Radfahren gehe und viel mehr Bock habt, im Sommerurlaub 2 Wochen wandern zu gehen und so weiter und jetzt nicht an Lauftraining zu denken.
Mhm.
Finde ich total fein.
Ich würde im Zusammenhang mit der Saisonpause gerne noch ein bisschen über Ernährung reden.
Mhm.
Wie kann da eine Taktik aussehen? Weil auch da, also von mir selbst kenne ich es, wenn ich halt in der Trainingsphase bin, da achte ich auf relativ wenig. Also ich ernähre mich intuitiv so gesund natürlich, aber ich zähle keine Kalorien mehr, in Klammern, und achte nicht auf Süßigkeitenkonsum oder so, weil ich denke, so ist egal und Hauptsache Energie irgendwie reinkriegen. Merke aber, wenn das strukturierte Training dann wegfällt, dann wird nicht unbedingt der Hunger sofort weniger.
Mhm. Was eine Sache ist, für die du nichts kannst, die dein Körper so steuert, ne? Um das ganz deutlich zu sagen. Also es ist aber zu großen Teilen einfach eine hormonelle Eigenschaft, dass der Körper da sich jetzt halt nicht per sofort an das anpasst, sondern da seinen gewohnten Rhythmus geht und das halt hormonell unter anderem über Leptin und Co. ein Stück weit auch so gesteuert ist, dass eben dieser Hunger genauso weiter stattfindet, auch wenn du jetzt nicht jeden Tag 3 Stunden trainierst. Genau das.
Und
also will auch damit sagen, man kann da nichts für. Das ist nicht schlimm erstmal, ne? Das ist eine normale Eigenschaft des Körpers.
Mhm.
So. Und da muss man vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad jetzt nicht von Tag 1 an wahnsinnig gegen ankämpfen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das zum Wohlbefinden beiträgt. Das nur als Randnotiz.
Ja.
Sensibilisierung.
Also in der Woche nach einem Ironman ist es auch irgendwie klar, dass man halt noch Hunger hat. Und da wäre es, glaube ich, ganz, ganz falsch, sich irgendwas zu verbieten. Aber generell so würdest du sagen, dass das sinnvoll ist, in der Off-Season sich Dinge zu erlauben, in Anführungszeichen, oder ist es eher gefährlich?
Lass uns mal überlegen, was dann passiert. Was würdest du sagen? Also skizziere für mich mal eine Off-Season, die dir gerade rein vom Zeitraum her, mich interessiert nur die Wochenanzahl, wie lang die Off-Season ist. Was würdest du sagen,
sagen
die
wir
du gerade
so
im Kopf hast?
4 bis 6 Wochen.
Okay, 4 bis 6 Wochen. So, was würde passieren oder beschreib nochmal ein kleines bisschen, wie das für dich quasi operativ sich auswirken würde, wenn du jetzt sagen würdest, so wie du es gerade gesagt hast, man gönnt sich da einfach mal ein bisschen was und was wäre die Konsequenz daraus?
Dass man voraussichtlich Gewicht zunimmt.
Mhm. Und aber vorher nochmal, was gönnt man sich?
Naja, wahrscheinlich alles, was man sich während der Trainingsphase auch gegönnt hat. Also die Kuchenpause nur halt ohne vorher Fahrrad gefahren zu sein, so ungefähr.
Mhm.
Und die Gummibärchen abends ohne am nächsten Tag eine intensive Einheit zu haben und sowas.
Und wie geht's einem damit?
Naja, kurzfristig wahrscheinlich gut, weil es irgendwie ein Belohnungssystem anschmeißt oder so, bis man dann anfängt, darüber nachzudenken.
Und was denkt man dann?
Dass das vielleicht gerade nicht allzu sinnvoll war.
Nee, warte mal, lass mal vorher ansetzen, lass mal gar nicht so, was denkt man, dann will ich gar nicht sagen, sondern stell dir das mal bitte gerade genauso vor. Und das machen jetzt alle anderen da draußen mit, die das hier hören, ne? Du hast von der Kuchenpause gesprochen, du hast von den Haribos gesprochen, du hast auch von sinngemäß quasi von einem vollen Teller gesprochen, den wir haben.
Mhm.
Also den haben wir ja zu gefühlt jeder Mahlzeit, weil du hast es eben so schön gesagt, wir müssen einfach zusehen, dass die Energie reinkommt. Mhm. So, und jetzt haben wir die Woche wegen mir nach dem Ironman, aber jetzt denken wir gar nicht so viel in Nachwettkampfwoche, sondern wir denken jetzt mal quasi was ab Woche 2, 3.
Ja, genau.
Wie geht das dann weiter? So, wenn wir so durch den Tag gehen, wie du das gerade schön beschrieben hast, wie fühlt sich das an? Und das fragen sich jetzt alle kurz zu Hause, die zuhören.
Also ich persönlich fühle mich dann so ein bisschen träger als sonst, weil ich halt so mehr Energie halt nicht dann zeitnah in irgendwie Training umsetze.
Ja.
Oder halt eine Dreiviertelstunde laufen gehe, ja, aber nicht so, wie ich es halt gewohnt bin.
Ja. Und nochmal ganz präzise, dein Wohlbefinden?
Ja, geht so. Mal besser, mal schlechter.
Ja.
Wahrscheinlich auch je nachdem, wie ich mental gerade so aufgestellt bin, aber variiert.
Und ich sage das deswegen, ne, wir machen dieses Frage-Antwort-Spiel, weil genau so, also nicht jetzt unbedingt nach Wohlbefinden, aber von der Herleitung her mache ich das mit einem Athleten auch und ist auch immer das, was ich empfehlen würde. Ich stelle es mir ganz komisch vor, von Tag 1 an oder selbst nach einer Woche, lassen wir mal diese Woche Toleranz nach dem Ironman nehmen, ne? Aber jetzt überlegen wir uns, danach folgen noch 5 Wochen Off-Season. Und meine Erfahrung ist immer, ich erstmal ein bisschen laufen lassen, auch dem Körper die nötige Ruhe geben, sich selber erstmal ein Stück weit zu regulieren. Also jetzt alleine auch in Bezug auf den Hormonhaushalt, den ich eben angesprochen habe, auch der kommt aus Monaten, in denen der 12 Stunden die Woche trainiert und auf einmal trainiert er nicht mehr 12 Stunden, sondern nur noch, keine Ahnung, 3 in der Woche oder 4, sagen wir es mal so. Oder wegen mir auch gar nicht, ganz egal. Und auch dafür braucht er eine gewisse Zeit, um sich anzupassen. Da geht eine Menge ab im Körper, da werden eine Menge Prozesse auf jeglichen Ebenen ablaufen, die ablaufen müssen, um sich auf diese neue Situation einzustellen. Die Zeit würde ich ihm erstmal geben. So, und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich ab Woche 2 dem Athleten jetzt aber eine Vorgabe mache und sage, hey, damit du, jetzt skizziere ich es mal, nicht mit mehr als 2 Kilo Gewichtszunahme aus diesen 6 Wochen rausgehst, habe ich mal für dich gerade gerechnet, wie viele Kalorien du dann am Tag zuführen darfst. Und die liegen bei maximal 2800 Kalorien am Tag. So, wozu führt das? Wir stecken da echt in so einem knüppelharten System drin, wo wir uns jeden Tag überlegen müssen, zu jeder Mahlzeit, was wir jetzt essen wollen. Und das hat auch nichts mehr mit dem positiven Wohlbefinden zu tun, dass wir jetzt gerade sagen, ich esse auch mal ein Stück Kuchen zwischendurch, weil wir würden dann sagen, nee, Moment, das Stück Kuchen, das streicht dir schon wieder 400-500 Kalorien von meiner Tagesration. Und wenn ich dann die verbleibenden 2200 auf die drei Mahlzeiten aufteilen soll, die ich dazwischen habe, dann sind das alles irgendwie unbefriedigende Mahlzeiten. Also morgens kann ich in den Quark nicht auch noch ein kleines bisschen Müsli packen mit Schoko. Abends darf ich den zweiten Teller oder den zweiten Aufschlag an Nudeln nicht essen, weil und so weiter. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das zum Wohlbefinden beiträgt. Mhm. Und meine Erfahrung ist immer, wenn ich die Leute erstmal machen lasse und die einfach auch einen gewissen Freifahrtschein bekommen, das ist genau wie mit nicht trainieren oder so, ne, oder mal Füße hochlegen und so weiter, dann wird irgendwann ganz gesund das Bedürfnis entstehen, dass es jetzt reicht. So, ist jetzt okay. Ich kann einmal zu McDonald's gehen vielleicht sogar und vermeintliche Scheiße, nicht vermeintliche, sondern Scheiße essen, die ich vermeintlich gerade für gut befunden habe. Und das mache ich einmal und würde das während der Trainingsphase vielleicht nicht machen. Und vielleicht mache ich das auch noch ein zweites Mal. Boah, aber spätestens beim dritten Mal merke ich, Alter, es fühlt sich echt nicht gut an. Mhm. So, eigentlich bereue ich es schon, wenn ich loslege und da reinbeiße, geschweige denn die Nacht danach, geschweige denn der nächste Morgen und so weiter und so fort. Und ich glaube, in den allermeisten Fällen reguliert sich das ein gutes Stückchen von selber, weil ne, auch diese Gewichtszunahme, die man da eingeht, die ja auch mies ist zu Beginn, weil das ist ja nicht eine reine Gewichtszunahme, sondern es geht dann ja ganz viel damit einher, dass wir vermehrt Wasser einlagern und so weiter. Also Dinge, die ja nicht auf der Netto-Gewichtszunahme sind, die aber auf der Waage auftauchen, auch wenn wir die nach 3 Tagen wieder loswerden könnten. Aber auch die tragen ja nicht zum Wohlbefinden bei. Ne? Mhm. Ich bin in irgendeiner Form ein bisschen aufgeschwemmter. Ich merke das einfach auch schon, wenn ich mich selber fühle und so weiter und so fort. Und ich merke auch irgendwie, dass ja, Süßigkeiten essen ist okay, das kann ich machen. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal Bock habe, mir jeden Tag eine Tüte Haribo reinzupfeifen und so weiter. Weil ich vielleicht irgendwann sage so, oh, irgendwie schmeckt es halt einfach anders, als wenn das so eine Art Belohnung ist. Und auch natürlich eine Energiemenge ist, die ich an anderer Stelle entweder schon vorher abgebaut habe oder danach noch abbauen werde. Ne? Und wieder weiß, ja, das reguliert sich. Und das, was du gerade beschrieben hast, dieses Wohlbefinden, ja klar, kann es manchmal auch weiterhin cool sein zu sagen, ich gönne mir heute Abend irgendwas zu essen, was ich sonst vielleicht gerade nicht gemacht hätte. Super. Aber merke auch, okay, das brauche ich jetzt nicht jeden Abend. Ne? Und das muss ich jetzt nicht 3-mal am Tag machen, dass ich jetzt jeden Morgen da stehe und Pancakes mache. Und nachmittags noch ein Stück Kuchen nehme, um dann abends den dicken Teller Nudeln mit Pesto zu nehmen, weil ich irgendwie merke so, oh, es fühlt sich ganz schön aufgequollen an so langsam. Und deswegen glaube ich, ne, ein gesundes Maß wählen und sich auch überlegen, wie lang ist die Zeit? Und deswegen habe ich dich eben gefragt, wie lang soll denn die Off-Season sein? Weil wenn die 3 Monate ist, und auch die Beispiele kenne ich, und ich kenne Leute, die in den 3 Monaten 8 Kilo zugenommen haben, aber total fein damit waren, weil die gesagt haben, ne, ich lasse hier Katharsis walten, ich mache Dinge, die ich sonst nicht mache. Ich trinke Alkohol, ich esse gefühlt noch mehr Quatsch, Quatsch ist nicht das richtige Wort, aber noch mehr Dinge, die ich mir jetzt einfach gönne, weil ich die cool finde zu dem Zeitpunkt. Und ich lebe aber auch damit, dass ich diese 8 Kilo zunehme und das ist für mich total okay, weil ich brauche das vielleicht auch ein Stückchen, dass ich das so aufschaukel, bis irgendwo so ein Moment kommt, wo ich dann sage, ne, jetzt ist gut, bis hier noch nicht weiter. Jetzt bin ich wieder der strukturiert Trainierende, der einfach diese 8 Kilo auch alleine deswegen wieder los wird, weil er 15 Stunden die Woche trainiert und dann ist alles fein. Und ich finde, das ist eine Schwankung, die man, also jetzt will ich das mit den 8 Kilo nicht unbedingt gutheißen, ne, das waren so 10-15% des eigenen Körpergewichts an der Stelle, um das so in Relation zu setzen. Und ich weiß nicht, ob das so für den Körper irgendwie die gesundeste Form ist, das muss man halt auch sagen dazu. Und es ist auch nicht immer leicht, das dann wirklich auch nachhaltig wieder loszuwerden, also dass das nicht so ruckartig passiert. Aber ich finde zum Beispiel auch da, ne, eine gewisse Veränderung des Körpers mal einzugehen und mal 2-3 Kilo zuzunehmen, ja warum denn nicht, ist doch völlig okay. Wenn ich das akzeptieren kann und mir das gleichzeitig richtig viel gegeben hat in der Zeit, weil ich tolle Sachen gegessen habe, dann finde ich das super gut und dann kann man das genauso machen. Ne? Mhm. Und so, glaube ich, muss da jeder für sich ein bisschen den eigenen Weg finden. Und ich glaube, und das vielleicht noch so als sportwissenschaftliche Antwort an der Stelle. Klar ist natürlich, wenn wir das Essensprinzip jetzt wirklich so weiter behalten würden, ne? Also wir essen jetzt jeden Tag das Stück Kuchen oder jeden zweiten und wir essen die Tüte Haribo und auch die gleichen Mengen wie vorher, dann ist das natürlich auch irgendwann eine Situation, wo wir diesem Regulativ des Körpers auch ein bisschen entgegenwirken. Ne? Also was wir dann da regulieren, ist ja einfach die ganze Zeit, wir haben sau viel Schwankungen im Blutzuckerspiegel zum Beispiel. Und der reguliert sich halt eben nicht mehr über Training, sondern der fährt Achterbahn den ganzen Tag und so. Und dadurch haben wir natürlich immer die Situation, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt morgens halt die 3 Nutella-Brötchen gegessen. Was stelle ich fest? Ich bin danach eine Stunde später todmüde und 2,5 Stunden später habe ich wieder richtig Hunger. So, das ist halt anders, als würden wir morgens die Schüssel Quark mit Nüssen, Heidelbeeren und ein bisschen Haferflocken essen als Beispiel, die möglicherweise vielleicht sogar die gleiche Energiemenge mit sich bringt, aber natürlich viel nachhaltiger ist, was zum Beispiel die Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel angeht. Und deswegen, ja, ist das so eine Geschichte, wo man dann vielleicht irgendwann sagen müsste, okay, wenn ich diesen Teufelskreis irgendwann mal durchbrechen will, wenn ich das wirklich möchte, ja, und nicht darauf warte, dass ich in 3 Wochen wieder mit dem Training beginne, dann müsste ich irgendwann meine Ernährung dahingehend anpassen, dass ich mich mal wieder wie ein zivilisierter Mensch ernähre und nicht wie ein Triathlet in Hochtrainingsphasen. Das wäre natürlich dann wichtig.
Oder wie ein Teenager.
Oder wegen mir auch wie ein Teenager.
Ja, also ich denke auch, dass die Gefahr in Anführungszeichen besteht, dass man sich halt so komplett gehen lässt, dass diese Gefahr größer ist, wenn man sich während der Trainingsphase Dinge verbietet oder so. Und dann so nach dem Motto lebt, oh, jetzt kann ich endlich mal das essen, worauf ich Lust habe, so.
Absolut richtig. Und ne, ganz klar, Verbote sind nie gut. Und ich glaube, je regulativer ich bin, jetzt sage ich mal nicht Verbot, sondern je regulativer ich bin, ohne mich dabei richtig gut zu fühlen, desto schwieriger wird die Zeit danach, weil dann habe ich auf einmal so eine Form des Überkompensats. Ne? Dann ja. Denke ich so, boah, ich habe jetzt 9 Monate Kalorien gezählt, jeden Tag.
Ja.
Und es hat mich jeden Tag, und jetzt übersetze ich, ne, es hat mich jeden Tag auch ein gutes Stückchen unter Druck gesetzt, weil ich musste mir genau überlegen, was ich mir zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen mache und ob ich mir das Stück Kuchen jetzt noch erlauben kann oder danach deswegen eine halbe Stunde mehr trainieren muss, um es wieder abzutrainieren. Also ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber ich bin mir sicher, keine Seltenheit in der Sportart, in der wir unterwegs sind. Und je mehr mich das gestresst hat und je mehr ich mir dann überlege, jetzt stresst mich das nicht mehr, desto größer sehe ich wahrscheinlich ein gewisses Risiko, dann in so eine Art Überkompensat zu verfallen. Ne? Und dann, das ist so Wandeln zwischen den Extremen. Deswegen bin ich in 98% der Fälle kein Fan davon, Kalorien aufzuschreiben oder Ernährung irgendwie dauerhaft zu protokollieren zum Beispiel, was in keinem Zusammenhang damit steht, dass ich eine ausgewogene, solide Ernährung für sau wichtig erachte. Ne? Das hat nichts miteinander zu tun. Um dann aber auch auf der anderen Seite nicht hinzugehen und zu sagen, okay, jetzt muss ich hier komplett Katharsis walten lassen. Jetzt esse ich nur noch Pommes und Haribo jeden Tag. Und ich glaube aber auch, wenn man nicht während der Saison in dem einen Extrem gewesen ist, ja, dann hat es auch gar nicht so viel gegeben, worauf man jetzt verzichten musste. Also ja. Was spricht denn dagegen, auch mal in der Saison, keine Ahnung, irgendwas zu essen, wo man jetzt gerade sagt, ja, das ist jetzt vielleicht nicht die Profi-Triathlon-Ernährung. Oder mal, weiß ich nicht, ein Glas Rotwein zu trinken am Abend, auch wenn das vielleicht gerade der Optimierung des Schlafs leicht entgegenwirkt. Ne? Ja. Oder auch nicht nur leicht, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber hey, was steht an Gegenwert daneben? Also war es ein toller Abend? Hat es sich gelohnt? Hat es lecker geschmeckt? War es ein Genussmittel in der Form? Ja oder nein? Und das muss jeder für sich selber beantworten. Ja. Ne? Und alle Antworten davon, oder anders, man kommt selber, glaube ich, auf die Lösung, indem man sich diese Fragen stellt und sich überlegt, hat sich das jetzt gerade gelohnt, ja oder nein? Also auch da, ne, war die Tüte Haribo, hat die auch in der 3. Woche der Offseason, hat die noch die Befriedigung, die vorher hatte? Oder mache ich das gerade nur noch aus Gewohnheit und weil sie da ist?
Ja.
So, und weil ich irgendwie denke, ist cool, aber eigentlich stelle ich fest, boah, es fühlt sich danach ganz schön scheiße an.
Ja, weil du gerade den Rotwein angesprochen hast, würde ich gerne nochmal in das Thema Alkohol reingehen, so aus eigener Erfahrung. Ich mache das immer so, also seit 3 Jahren, wenn ich auf ein großes Rennen trainiere, in Klammern auf eine Langdistanz, dann mache ich so ab einem gewissen Stichtag, meistens dann 1. Januar oder sogar ein bisschen früher, dass ich einfach keinen Tropfen Alkohol zu mir nehme, so aus Prinzip. Nicht, weil ich denke, dass ein Glas mich mega raushauen würde, sondern so vom Kopf fällt mir ja, überhaupt nicht schwer. Und ist dann fein, aber wenn dann dieser Wettkampf rum ist, dann habe ich da schon durchaus Bock drauf. Und da hatte ich es jetzt zuletzt halt so, dass ich denke, oh, vielleicht reißt es gerade ein bisschen ein. Und dann war es aber auch wieder okay, so.
Und
Und
jetzt
jeder
sag
einzelne
mal konkret, wie es
Aperol-Spritz,
ausgesehen hat.
naja,
Weil die
jeder
Leute werden
einzelne
sich.
Aperol-Spritz hat sich gelohnt.
Ja, so. Und wie lange. Und das ist doch ein gutes Beispiel. Und ich meine, wir sind uns alle einig. Alkohol ganz grundsätzlich körperlich macht nie Sinn. Es trägt nie zu einem körperlichen Wohlbefinden bei.
Nein, und
Es
das ist
kann zu
auch
einem.
so, wenn man nicht trainiert, dann fühlt man sich am nächsten Tag trotzdem anders, ob man das jetzt getrunken hat oder ob man es nicht getrunken hat. Und dann war es zwar egal fürs Training, weil es fand jetzt keins so großartig statt, aber ohne wäre sicher besser gewesen, auf jeden
Genau,
Fall.
und das ist doch vom Prinzip her ist doch das genau das Gleiche. Fakt ist, es wird den Schlaf immer verschlechtern.
Ja.
So, und auch das eine Glas Aperol oder das eine Glas Rotwein.
Ja.
Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es gibt zu tausende Untersuchungen dazu, die genau das zeigen. Und auch wenn hin und wieder in welchen Klatschpressen auch immer nochmal die Geschichte aufkommt, wie gut denn das möglicherweise eine Glas Rotwein am Abend sein soll. Blödsinn. Es ist auf jeden Fall nicht gut. So, und das finde ich in dem Falle total schön, weil man da halt wirklich absolut kategorisch denken kann. Alkohol kann nie körperlich gut sein. So,
Nee.
jetzt ist die einzige Frage quasi, die sich dabei stellt, ist es das wert, weil man das gerade, also weil es einem einfach schmeckt und weil man das machen möchte, ja oder nein zum Beispiel, ne? Oder weil die gesellschaftliche Runde das jetzt gerade so hergibt und jetzt nicht wegen der Runde man das macht, sondern weil man sich wohlfühlt, wenn man jetzt hier gerade in dieser Runde ist und hier ein Glas Rotwein getrunken hat als Beispiel oder wie auch immer das sein mag. Und ganz ehrlich, mit Alkohol ist es doch genau das gleiche Spiel. Das macht man einmal, zweimal, dann stellt man irgendwann fest, boah, ja, okay, die Nacht war jetzt echt eher mäßiger gut. Nächsten Tag habe ich mich nicht unbedingt topfit gefühlt. Und wenn dann noch irgendwie mäßig gute Ernährung dazukommt, dann ist es doch nur einfach ein Beschleuniger von irgendwie vielleicht sogar dem Drang zu sagen, ja, okay, war jetzt super, habe ich jetzt 3 Abende gemacht und jetzt reicht's auch wieder.
Absolut.
Jetzt kann ich das sein lassen, ne? Jetzt ist es auch wieder so, dass ich sagen kann, mega, ich habe es jetzt einmal hier durchgespielt, das ganze Spiel, und jetzt kann ich auch mal wieder das sein lassen, weil ich merke echt, das fühlt sich einfach wahrlich nicht gut an und so, ne? Oder man macht's wie du, bucht den Septemberurlaub auf Mallorca da, ganz normal, Ballermann 6 und braucht nochmal diese
Genau.
eine Woche, ne?
Ja.
Quasi, hast du ja gerade schon über Umwege erklären wollen, dass du deswegen da bist. Und findet nochmal einen zündenden Abschluss und kann dann wirklich sagen, okay, wenn die Woche rum ist, dann brauche ich erstmal
Dann
Urlaub.
reicht es auf jeden Fall
Dann
wieder für
reicht es
ein
auch.
Jahr,
Nein,
mindestens.
Spaß beiseite, ne? Aber ich glaube, es ist wirklich klar, was ich sagen will. Und deswegen, das ist doch einfach am Ende des Tages eine gesunde Form der Herangehensweise. Ich finde Extreme nie gut, ne? Also wenn man jetzt sagen würde, ich versklave mich komplett, ich liebe Alkohol, ich trinke sau gerne Rotwein und ich darf es dann 9 Monate nicht machen. Aber wenn danach, ne, dann geht's richtig los.
Ja.
Und selbst wenn man die Idee hätte, du hast es eben passend gesagt, du hast einen Stichtag, dann lässt es sein und dann ist es fein. Fertig.
Ja.
So. Und so einfach ist es, ne? Also im Sinne von, wenn man das jetzt nicht, weiß Gott, wie lecker findet und so weiter und wenn einem das nicht wahnsinnig viel gibt oder sowas halt, ja, dann lässt man es halt einfach sein.
Ja,
Prima.
oder also die Abwägung fällt mir persönlich dann einfach leichter.
Ja, super. Und genau. Und dann ist das doch total gut, ne? Und dann finde ich das richtig geil. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass man das dann genau so machen kann. Und wenn jetzt einer sagt, nee, auf dem Weg vom 1.1. bis zur Challenge in Rot habe ich aber an 3 Abenden ein Glas Rotwein getrunken, ja, dann ist es auch okay.
Ja.
Dann ist es total in Ordnung, ne? Das wird das Wettkampfergebnis nicht schlechter gemacht haben. So. Und deswegen we gerne wenig Extreme quasi an der Stelle, ne? Also sich nicht geißeln und sagen, nee, auf keinen Fall, niemals, jemals, weil das eine Glas macht alles kaputt. Weil ich glaube, das Überkompensat fällt dann nicht gut aus an der Stelle oder das Kompensat ist dann eher ein Überkompensat, sagen wir es so. Und wenn man aber eine gesunde Selbstreflexion an den Tag legt und sich überlegt, wie hat sich das denn jetzt wirklich angefühlt nach dem zweiten, dritten, vierten Mal? Und genau das Gleiche ist beim Stück Kuchen so, bei der Tüte Haribo so und wegen mir bei den 2 Gläsern Aperol Spritz so. Meine Erfahrung ist, die allermeisten sagen dann von selber schon so, oh ja, nee, komm, reicht jetzt auch wieder. Haben wir jetzt gemacht und dann ist auch wieder gut.
Ja, denke ich auch.
Ja.
Vielleicht schon abschließend, was sind typische Fehler, die man in der Saisonpause machen kann, sei es jetzt in Bezug auf Essen oder auf das Training
Ich habe
oder
gleich noch ein,
Nicht-Training?
erinnere mich dran, einen abschließenden Take habe ich gleich noch. Da möchte ich deine Meinung zu wissen.
Ja, gerne.
Und das fragen wir auch die Community da draußen. Aber das machen wir gleich, das machen wir gleich, das machen wir zum Abschluss. So, was Fehler sind?
Ja.
Ja. Kitesurfen gehen? Nein, aber also Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ja quasi eine Zusammenfassung von dem, was wir hier die letzte Dreiviertelstunde besprochen haben. Ne? Also einfach irgendwelchen Mustern zu folgen, mit denen man sich vielleicht gar nicht so gut identifizieren kann, sich übermäßig Stress zu machen damit, dass man ja vielleicht auch irgendwie hier so sklavisch was einhalten will, was aber einem gar nicht gut tut zum Beispiel, nicht selber aufs eigene Wohlbefinden zu hören. Also wirklich die Antworten, die ich persönlich auf mentaler Ebene super, super wichtig finde. Und dazu gehört jetzt auch sowas wie, wenn man denkt, man dürfe sich nicht bewegen, sich dazu zu zwingen, jetzt eben nicht Radfahren zu gehen, obwohl es Mitte Oktober noch total geiles Wetter ist draußen zum Beispiel, ja, sehe ich überhaupt nicht, dass das Sinn macht, ne? Mhm. Und selbst wenn man da in der Offseason ist, darf man die an einem Samstag mal durchbrechen und 3 Stunden Radfahren gehen, wenn einem da gerade nach ist. Ich finde übrigens eines der größten oder im Hobbysport eines der größten Steuerungsgrößen bei der Frage, wann die Offseason beginnt, ist für mich ganz klar das Wetter.
Ja.
Also ich würde es ganz oft vom Wetter abhängig machen, weil ich finde, das ist irgendwie so ein, wenn du dir jetzt vorgenommen hast, das im Oktober zu machen oder im September zu machen und es ist aber noch super geiles Wetter, ja, warum bewegst du dich denn nicht weiter, wenn das dir Spaß macht und so weiter, ne? Und wenn das gut tut.
Ja.
Und kann dann ja auch in einer anderen Form sein. Aber ich finde dann so, wenn du diesen Übergang hast aus dem geilen Sommer und auch noch einem goldenen Herbst bestenfalls und dann geht so langsam aber sicher das Wintertraining los, dann ist das ein ganz guter Moment, wo, finde ich, es manchmal helfen kann für den Übergang, einfach mal zu sagen, ah komm, das mache ich jetzt mal ganz entspannt, jetzt gönne ich mir mal 2 Wochen Pause und dann fange ich damit langsam an. Und dann sind schon mal die ersten 2 Wochen rum von mittlerweile Dunkelheit und Regen draußen und so weiter. Ne?
Ja.
Und ja, deswegen Steuerungsgröße Wetter. Und wie gesagt, bei den Fehlern, jeder für sich selber überlegen, wie diese Trainings weniger intensive Zeit irgendwie sein soll und nicht auf andere hören. Der Fehler wäre quasi, irgendwelchen Mustern zu folgen, die einem aber gar nicht gut tun.
Mhm.
Ja, das finde ich ist eigentlich das Wichtigste. Vielleicht da sei gesagt, darf ich ein bisschen auf Power and Pace verweisen, ne? Weil ich das eben auch so gesagt habe, wir machen immer den offiziellen Trainingsstart. Und der offiziell inoffizielle eigentlich, weil der für viele gar nicht der offizielle ist, den setzen wir immer so gedanklich auf Ende September, Anfang Oktober. Und das ist immer so ausgestaltet, dass man auch im Moment, also wenn wir hier aufzeichnen, Ende Juli, Anfang August, sagen kann, es gibt da aber schon einen Trainingsplan zum Saisonstart, den kann man nehmen und der zieht quasi das vor, was man eigentlich dann erst im Oktober machen würde. Weil wenn jetzt jemand gerade gesagt hat, hey, ich fange jetzt an zu trainieren und ich bereite mich nächstes Jahr auf Rot vor und ich habe es gerade im Fernsehen gesehen und das Wetter ist gut und ich bin motiviert und so, warum nicht einfach schon mit dem Training beginnen? Ne? Und dann muss man ja nicht warten, bis irgendwas Offizielles passiert. Und genauso ist es in die andere Richtung. Wenn man jetzt sagt, ich habe hier, keine Ahnung, noch Ende September irgendein Rennen gemacht und jetzt möchte ich lieber 6 Wochen mal nichts machen und Anfang Oktober ist auch das Wetter scheiße, ja, dann haben wir immer super Möglichkeiten, um zu sagen, ich steige hier erst Mitte Oktober ein oder ich steige Anfang November ein und so weiter.
Mhm.
Und das ist alles trainingstechnisch genau so ausgestaltet, dass das, ja, entweder gibt es da verschiedenste Alternativen oder es gibt ganz entspannte Einstiege ins Training, wo immer die allerhäufigste Nachfrage ist, warum ist das nur so wenig Umfang? So ungefähr. Das ist eines der häufigsten Nachfragen, die kommen. Das ist genauso wie, brauche ich keine langen Läufe, um den Marathon hinten drauf zu laufen bei der Langdistanz? So, und die Antwort darauf ist immer, ja, hey, groovt euch entspannt ein und macht das in Ruhe und macht das so, dass das gut tut und so weiter. Und wenn einer Bock hat, ein bisschen mehr zu trainieren, soll er es herzlich gerne machen. Finde ich total super. Wenn einer Bock hat, schon im November echt ordentlich zu trainieren, ja, dann auch ein kleines bisschen oben drauf packen. Dann gibt es da alle Freiheiten zu. Und in der Feinabstimmung, in den Live-Q&As und so weiter, ist das immer gut möglich. Aber es gibt halt auch die, die sagen, nee, ich möchte jetzt ja mal einfach mal ein bisschen weniger machen. Ne? Und dann ist das zwar nicht mehr die offizielle Off-Season, aber zumindest ein ganz entspannter Trainingseinstieg, der jetzt noch nichts mit den Umfängen zu tun hat, die man dann irgendwann im Februar, März, April eingehen wird. Ne? Und auch das finde ich gut. Also auch da nicht in Schwarz-Weiß denken, also Season und Off-Season, sondern vielleicht eher auch so ein bisschen denken in, ja, wie viel Umfang zum Beispiel will ich denn da jetzt gerade an Training schon eingehen? Wie viel Zeit aus dem Alltag will ich schon dafür opfern? Da habe ich immer echt eine gute Erfahrung damit gemacht, wenn man gerade am Anfang da ein bisschen moderater einsteigt. Die Struktur ist da, man geht zweimal die Woche schwimmen, dann gegebenenfalls, wenn man irgendwann mal vorhat, 12 Stunden die Woche zu trainieren. Aber es muss jetzt halt noch nicht dreimal sein, es können auch noch Einheiten sein, die einfach mal nach einer halben, dreiviertel Stunde vorbei sind und so.
Ja.
Ne? Trotzdem ist die Struktur da, man schleift die so langsam ein, man freut sich, dass die Routine da ist. Aber man muss jetzt hier nicht jeden Tag all in gehen quasi, was die Zeit angeht.
Ja, und gerade wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man ja auch, was dann noch irgendwann kommt, so ab früher.
Genau.
Und dann
genau.
Finde ich das ganz erfrischend.
Und dann weiß man auch sogar,
dass es noch nicht so Vollgas losgeht.
Genau, und dann weiß man sogar, dass wie wenn man mal 4 Wochen nicht schwimmt nach einem Ironman, dass es trotzdem am Ende gut funktioniert.
Ja.
Und das hat man sich dann ja vor Augen geführt. Und weil man kurz in die Selbstreflexion gegangen ist, hat man ja festgestellt, Moment, habe ich letztes Jahr auch so gemacht, dann kann ich ja das ja dieses Jahr genauso machen, nur noch mehr genießen, weil wird ja auf jeden Fall funktionieren.
Ja. Ich bin übrigens gestern das erste Mal in meinem Leben ohne Uhr geschwommen und es war fantastisch.
Klar. Natürlich, man schwimmt immer ohne Uhr.
Ich habe mich safe verzählt, sowohl bei den Wiederholungen als auch bei
völlig
den Bahnen,
egal.
Bei 100 Metern passiert.
Völlig egal.
Aber war mir egal.
Ja, das war jetzt eine sehr disruptive Aussage. Disruptiv habe ich heute schon 3 Mal gesagt, ich weiß nicht warum, aber eine sehr, wie würde man es anders nennen, eine Aussage, wo jetzt viele sagen werden, natürlich schwimmt man mit Uhr. Und das ist auch okay. Auch das macht jeder so, wie er möchte.
Ja.
Es gibt ja auch Schwimmbäder, in denen hängt keine Uhr. Dann ist das ein gutes Argument, warum man vielleicht mit Uhr schwimmt.
Ja, super. Diese Schwimmbaduhr, die kann ich noch nicht lesen. Das muss ich noch lernen.
Okay. Ist nicht so schlimm, das kommt mit der Zeit. Ja. Ne?
Also ich glaube auch.
Auch dreht sich einmal rum und so weiter. Gut. Ja.
Dein abschließender Take.
Und ich will, das ist eine These, die ich aufstelle.
Ja.
Weil wir eben bei der Ernährung des Teenagers gewesen sind. Und ich rufe die Community auf, quasi Einsendungen zu machen, um mich eines Besseren zu belehren. Quasi change my mind. Aber change my mind, es gibt keine Süßigkeit heutzutage, die ich nicht damals schon gegessen habe, als Teenager oder junger Erwachsener, die heute immer noch die geilsten sind. Also will sagen, in den letzten 20 Jahren ist auf dem Markt der Süßigkeiten nichts passiert, was mich überzeugen konnte. Alle Sachen, die ich heute esse und die ich heute an Süßigkeiten geil finde, gab es vor 20 Jahren auch schon. Change my mind.
Okay. Also du bist kein Süßigkeitenfreund?
Doch, ich bin ein Süßigkeitenfreund. Und ich esse die auch gerne. Und dabei stelle ich fest, dass ich auch heute immer noch die Sachen esse, die ich auch schon vor 20 Jahren gegessen habe, weil seitdem nichts hinzugekommen ist, was mich mehr überzeugen konnte.
Okay, krass.
Denk drüber nach. Denk drüber nach und sag mir eine Süßigkeit, die du heute in regelmäßiger Form isst und die du geil findest, die es zu deiner Kindheit oder Jugendzeit oder im jungen Erwachsenenalter noch nicht gegeben hat.
Das kann ich dir sofort beantworten. Das sind Katjes.
Katjes gab es früher auch.
Bei mir nicht. Es gab nur diese Joghurtgums, für die Heidi Klum Werbung gemacht hat. Die gab es, aber so diese ganzen
die Katjes,
geilen Teile, nee.
Die Katzen, das harte Lakritz, meinst du?
Nein, ich meine alle möglichen Sorten hier, Partyfred und was es alles gibt.
Nee, holt mich nicht ab.
Katjes ist kein Presenter.
Katzenfötchen zum Beispiel.
Episode,
genau.
Leider.
Ja, aber falls, ne, ihr könnt gerne ein Material bezahlen, ist kein Problem.
Ja.
Katzenfötchen, Riesensache. Salzige Heringe, Riesensache. Macht man genauso. Lakritz, Salinos, Riesensache. Ne? Alles Dinge würde ich heute, wenn ich durch den Supermarkt laufe, liegt die Wahrscheinlichkeit bei 98%, dass ich mich einer Süßigkeit bediene, die es vor 20 Jahren schon gegeben hat, weil nichts von den neuen Dingern auch nur ansatzweise besser ist. Ist so.
Okay, ich muss meine Antwort vielleicht dann auch nochmal nachreichen, aber Katjes gab es zu meiner Kindheit nicht.
Ist die große Aufgabe für auch die Community, mir zu erklären, was es an großen Entwicklungen auf dem Süßigkeitenmarkt in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Und ich lasse mich überzeugen, ne? Change my mind. Und deswegen gerne mit den Vorschlägen an uns und so weiter. Und dann gucken wir mal, ob was Gutes dabei ist. Ich werde das dann auch ausprobieren. Ich habe eine Theorie, was ich durchaus ganz gut finden könnte, oder was ich auch weiß, dass ich das gut finde, und das ist dieser Knoppers-Nussriegel.
Mhm.
Also Knoppers ist klar, eigentlich ein Quadrat. Und es gibt diesen Nussriegel, da ist so ein bisschen Karamell und so weiter drin.
Ja.
Und diesen Nussriegel finde ich durchaus ganz gut.
Ja.
Also wirklich. Und den gibt es erst seit, Ah, den habe ich vor, weiß nicht, 6, 5, 6, 7 Jahren vielleicht das erste Mal gegessen. Ist also eine neue Entwicklung. Aber ich sag mal so, in 8 von 10 Fällen kaufe ich das Snickers oder das Milka Tender oder den Corny Country Riegel. Corny Country Riegel ist falsch, den Country Riegel. Oder den das Duplo. Oder das, und jetzt fallen mir ganz viele Sachen ein, die ich wahrscheinlich.
Ja, gut, vorstelle. Die Sachen sind wirklich alle sehr alt.
Und sehr gut.
Ja, da ich mich vegan ernähre, fällt halt vieles weg. Deshalb esse ich jetzt Dinge, die ich als Kind nicht gegessen habe und andersrum.
Ja, deswegen, ich lasse mich auch von Veganern überzeugen und so weiter. Ich werde auch vegane Produkte probieren. Ich finde ganz viele.
Ja, Katjes Party, Fred. Bringe ich dir mal mit.
Ja, probiere ich aus. Alles klar. Und dann werden wir sehen, ob das mit saure Heringe mithalten kann.
Ja.
Es war nämlich letztens, also ich bin drauf gekommen, ich habe ein tolles Gespräch geführt dazu, deswegen, da kommt diese These her. Es ging wirklich über eine Stunde mit einem lieben Kollegen, der in Rot mit mir im Auto gesessen hat. Und der war irgendwann, der ist Fotograf gewesen, ist irgendwann hinten im Kofferraum gewesen und meinte zu mir, rief so durchs Auto und meinte so, ey, willst du auch ein paar saure Heringe haben? Und da habe ich gesagt, wie geil ist das denn, dass du saure, kennst du die sauren Heringe, die oben grün und unten weiß sind?
Ja, ich glaube.
Und das ist eine Sache, wo ich dachte, Alter, die Packung habe ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und das ist ja total geil. Da habe ich mich mega gefreut, dass der saure Heringe dabei hatte. Und dann haben wir das Gespräch angefangen und haben festgestellt, ja, es gibt nichts Cooles Neues. Die alten Sachen sind die geilen. Unter anderem saure Heringe. Mega gut. Also, ne? Change my mind und so.
Ja, vielleicht machen wir mal Live-Tasting oder so beim nächsten Community-Treffen.
In diesem Sinne, esst mehr salzige Heringe in der Off-Season. Bis dahin.
Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit, Björn, und ja, schöne Saisonpause für euch, wenn es soweit ist.
Vielen Dank.
Tschüss.
Bis dann. Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest. Champion.